Ich gehe davon aus, dass jeder von euch die Afghanistan-Krise mitverfolgt hat in den letzten Tagen. In solchen Situationen komme ich oft an diesen Punkt, wo ich mich frage, wie würde es mir eigentlich in so einer Situation gehen? Ich denke, die meisten von uns hier sind aufgewachsen und haben das ganze Leben niemals eine Unruhe oder einen Krieg erlebt. Ich persönlich kenne nicht mal Menschen, die Kriege erlebt haben. Und von daher frage ich mich, wie würde es mir in so einer Situation gehen? Wie muss es sein, wenn so langsam sich der Krieg anbahnt in dem Land? Viele reden darüber, es wird darüber in kleinen Kreisen diskutiert, aber man will es nicht wahrhaben. Und doch dann ganz plötzlich bricht Krieg aus in diesem Land. Wie gehe ich damit um? Fliehe ich? Versuche ich zu fliehen? Werde ich vielleicht sogar eingezogen als Mann? Wie muss es sein, den Menschen, die man lieb hat, für immer Tschüss sagen zu müssen und nicht zu wissen, ob man sich nochmal sieht in seinem Leben? Was geht mir direkt vor dem Kampf durch den Kopf? Was bete ich in so einer Situation? Kann ich überhaupt beten? Der Psalm, den wir heute uns anschauen dürfen, er befindet sich in einer ganz ähnlichen Situation. Und ich möchte ihn gerne mit euch zusammen lesen. Psalm 20. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Dem Chorleiter, ein Psalm von David. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Er gedenke aller deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Jubeln wollen wir über deine Rettung, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch die Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene denken an Rosse. Wir aber denken an den Namen unseres Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Herr, hilf! Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Mir persönlich geht es mit Psalmen oft so, dass ich mich so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst fühle. Die Psalmen sind Lieder von David oder von anderen Psalmisten in einer Situation geschrieben und wir wissen ja natürlich erstmal gar nicht, was hat sich David überhaupt dabei gedacht? Wie ging es ihm, als er diesen Psalm geschrieben hat? Auch diesen Psalm lese ich. Beim ersten Lesen frage ich mich, wer ist hier überhaupt wer? Wie ist dieser Psalm überhaupt gemeint? Und von daher macht es vielleicht Sinn, wenn wir versuchen, uns einen ganz groben Überblick zu verschaffen. Es ist erstmal klar, wer den Psalm geschrieben hat. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Also heißt, David hat diesen Psalm geschrieben, ein Gebet, das er dem Chorleiter weitergibt, damit er den Psalm an öffentlichen Ereignissen vorträgt. Die Frage, für wen wird hier gebetet? Die ersten Verse finden wir nur ein Du. Irgendwann mal in Psalm 7 wird es schon eher angedeutet, der Gesalbte. Es geht um den Gesalbten. Und in Vers 10 wird es dann nochmal etwas klarer, der König. Also der Psalm 20 wird mit Psalm 21 zusammen verstanden als ein sogenannter Königspsalm. Also ein Psalm vom König David für den König und auch für alle weiteren Könige, die nach ihm kommen. Wissen wir etwas zum Hintergrund? So ein Lied kann man ja oft in ganz unterschiedlichen Situationen singen. Man kann ja nicht sagen, ein Lied darf man nur zu Anlass X singen, sondern oft passen Lieder zu vielen Anlässen. Genauso auch heute, dieses Lied kann als Segensgebet gebetet werden für einander. Aber wir haben so eine leichte Richtung, die uns die Themen, die uns einzelne Worte in dem Psalm vorgeben. Und zwar haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Worte, ein paar Begriffe einen militärischen Hintergrund haben. Es geht um den Tag der Bedrängnis. Dieses Gebet wird gebetet an einem Tag der Bedrängnis in Vers 2. In Vers 7 lesen wir über die Rettung oder auch den Sieg. Das Banner ist schon eher etwas Militärisches, eine Flagge, ein Feldzeichen, das hochgehalten wird, vor allem während dem Krieg. Ein Zeichen für die Soldaten damals der Zugehörigkeit, ein Zeichen der Orientierung. Vor allem dann in Vers 8 sehen wir die Gegenüberstellung von Wagen und Rossen. Da wird gegenübergestellt die Kampfkraft, wo wir so ein bisschen mehr das Gefühl haben, wahrscheinlich geht es hier ja um einen Kampf. Und ja, viele Ausleger sind sich da einig, es geht hier darum, dass dieses Gebet in erster Linie dazu gedacht war, für den König, für das Volk gebetet zu werden, bevor sie in einen Kampf ziehen. Das kann man sich so vorstellen, dass sich das Volk versammelte, mit David zusammen, mit den Priestern zusammen, wahrscheinlich vor der Stiftshütte. Wahrscheinlich wurde geopfert und es wurde gebetet. Wir haben eine leichte, ja, auch so eine leichte Aufteilung in unserem Psalm. Der erste Teil ist ein Segensgebet, ein Gebet in Not für den König vor dem Kampf. Die zweite Hälfte ist ein Gebet der Zuversicht. Die Stimmung wechselt plötzlich. Es ist die Zuversicht in oder trotz der Not. Ich hoffe, das war jetzt für euch nicht schon zu viel Struktur und Übersicht. Lasst uns zusammen den ersten Teil anschauen. Das Gebet in Not. Ich lese ab Vers 2. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Er gedenke aller deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Wenn wir diesen Psalm wirklich so auslegen, dass er vor einem Kampf gebetet wird, dann frage ich mich, wie würde ich beten vor einem Kampf? Und ich glaube, ich würde ganz anders beten. Willi hat es vorhin so gut gesagt, das liest sich so ein bisschen wie Segenswünsche auf einer Geburtstagskarte. Wäre ich in so einer Situation, würde ich wahrscheinlich eher Anforderungen stellen an Gott. Ich würde schreien. Es geht ja um mein Leben. Für David ja ist die Verantwortung noch sehr viel größer. Bei ihm geht es nicht um sein Leben oder um das seiner Familie, sondern das Schicksal von seinem ganzen Volk hängt davon ab, ob er siegt oder verliert. In dieser Sichtweise finde ich absolut erstaunlich, wie hier gebetet wird. Aber es ist ein feierliches Gebet und vor allem, es ist trotzdem eine Tiefe. Wir finden hier nicht nur Gebetsanliegen, Gebete, die wir beten dürfen, wenn wir in Not sind, in Zeiten der Bedrängnis, sondern wir finden gleichzeitig auch Gründe, warum wir beten können in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis. Vers 2, der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Psalm beginnt und endet mit dem gleichen Gebetsanliegen, der Bitte um Erhörung. Was soll erhört werden? Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Die drei Anliegen sind relativ ähnlich. Ein Detail fällt dir aber auf. Und zwar wird gebetet darum, dass Hilfe direkt aus dem Heiligtum kommt. Quasi übertragen direkt von dem Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Habt ihr schon einmal bei einer Hotline angerufen? Auf meiner Arbeit erlebe ich das immer wieder. In der Rücksprache mit Lieferanten rufe ich an mit einem gewissen Problem. Ein Mensch meldet sich, ich erkläre mein Thema und die Antwort, die ich meistens als erstes bekomme, ist: Tut mir leid, ich bin nicht dafür zuständig, ich leite Sie gerne weiter an Person so und so. Okay? Was dann kommt, sind 5 Minuten wunderschöne Musik aus der Blechdose. Danach meldet sich eine weitere Person. Ich darf wieder mein Anliegen schildern. Und ja, manchmal höre ich dann wieder das Gleiche. Tut mir leid, da sind Sie bei mir doch nicht richtig. Mir fällt ein, vielleicht könnte die Person Ihnen weiterhelfen. Ich verbinde Sie und so geht das weiter. Dann kommt wieder die schöne Musik. Und das geht meistens so lange, bis wirklich jemand sich meiner erbarmt oder bis ich auflege und eine E-Mail schreibe. In unserem Gebetsanliegen finden wir genau das Gegenteil davon. Wenn wir zu Gott beten, wenn wir ihn um Hilfe bitten, dann dürfen wir erwarten, dass die Hilfe nicht von irgendwo kommt, sondern dass die Hilfe direkt von dort kommt, wo er ist. Wir rufen quasi bei der Hauptzentrale an und dürfen erwarten, dass die Hilfe direkt auch von dort kommt. Psalm 121, Vers 2 sagt das sehr schön, es verdeutlicht das für mich nochmal. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Grund, warum wir zu Gott rufen dürfen und beten dürfen in Not. Weil er der Gott ist, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Er wird auch fertig mit der Bedrängnis, vor der ich stehe. Vers 4. Er, Gott, gedenke aller deiner Opfer und dein Brandopfer, nehme er an. Dieses Gebetsanliegen, dieser Segenswunsch ist für uns etwas ungewohnt, weil wir heutzutage natürlich nicht mehr opfern. Damals, in dem Zusammenhang mit, wenn wir das so auslegen, dass es um David geht und er vor dem Krieg steht, kann es hier um das Opfer gehen, das kurz davor geopfert wurde. Vers 5. Ergebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Hast du dich schon mal getraut, genau so zu beten? Für jemand anderes, aber auch für dich selber? Für mich hört sich dieses Gebet schon ganz leicht dreist an. Will ich wirklich, dass Gott alle meine Wünsche und alle meine Gebete erhört? Willi hat es ja vorhin schon ganz leicht angeschnitten. Ich muss in mein Leben schauen und ich bin jetzt schon sehr dankbar, dass Gott nicht alle meine Pläne erfüllt hat. Wenn wir das hier natürlich wieder im Zusammenhang mit David verstehen, macht das vielleicht schon mehr Sinn. Natürlich wünschen wir ihm, natürlich hoffen wir, dass die Strategien, der Wunsch nach Sieg, der Wunsch nach Lebenserhaltung erfüllt wird. Aber trotzdem bleibt für mich diese Frage ein Stück weit offen. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Wir können festhalten, es ist ein Privileg für uns, dass wir in schweren Situationen zu Gott beten dürfen. Gott ist der, der uns erhören kann. Gott ist der, der uns schützen kann. Gott ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Deswegen kann er uns auch helfen. Gott ist der, der unsere Pläne, der unsere Wünsche erfüllen kann. Deshalb dürfen wir beten zu ihm. Deshalb die Anforderung an uns, nutze dieses Privileg. Nicht nur dürfen wir beten, sondern die Frage, die wir uns dann auch stellen dürfen, ist, wie lange dauert es von dem Zeitpunkt, an dem ich meine Not erkenne, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich auch für meine Not bete? Wie lange ist da deine Leitung? Ich denke, es ist ganz unterschiedlich. Bei mir ist es ganz unterschiedlich. Mein letztes Ereignis, wo mir das aufgefallen ist, hatte ich jetzt erst letzte Woche. Und zwar habe ich persönlich gerade auch einen Kampf, wenn man es Kampf nennen kann. Ich kämpfe gegen mein Auto oder ich und mein Auto zusammen gegen den TÜV. Und das bisher ist es durchwachsen, sagen wir mal so. Und ich hatte Momente, da war ich wirklich gefrustet. Vor allem letzte Woche, man fängt eine Baustelle an und bei der Baustelle öffnen sich dann zwei neue. Es hat einfach nichts geklappt am Abend. Und ich lag unter dem Auto und war gefrustet. Und so wie ich da lag, habe ich einfach angefangen, für die Situation zu beten. Und während dem Gebet merke ich, Oder frage ich mich, habe ich eigentlich bisher, ich arbeite jetzt schon seit 3 Wochen dran, habe ich ernsthaft eigentlich bisher dafür gebetet? Vielleicht ganz kurz, oberflächlich, aber habe ich wirklich dafür gebetet? Natürlich ist dieses Beispiel ja schon fast banal. Es geht hier natürlich, es gibt sehr viel schlimmere Bedrängnisse. Es gibt sehr viel schlimmere Nöte, in denen wir stehen. Ich weiß, dass wir sehr einige Geschwister hier haben, die sehr schwere Nöte durchmachen. Vielleicht stehst du in einer tiefen Lebenskrise. Vielleicht erlebst du gerade schweres Leid. Vielleicht leidest du unter einem körperlichen oder unter einem seelischen Zustand, der dich auffrisst, wo du nicht mehr weißt, wie lange du ihn noch durchhältst. Für uns alle gilt, egal wie schwer unsere Not ist, wir dürfen das Privileg des Gebets nutzen. Wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Nöten. Und vor allem, wir müssen nicht warten. Ich ermutige euch, komm gleich zu Gott. Was können wir noch persönlich für uns hier herausnehmen? Was bedeutet das noch persönlich für uns? Ich finde es interessant, David hat diesen Psalm geschrieben als Gebet, aber er hat dieses Gebet nicht selber gebetet, sondern er hat es weitergegeben an Menschen, an sein Volk, damit sie für ihn beten. Er erkennt damit ganz klar an, er ist nicht der Kriegsherr, der alles in der Hand hat und der alles weiß, sondern er gibt damit zu, er ist damit abhängig vom Gebet seines ganzen Volkes. Und vor allem, er ist abhängig von Gott selbst. Und das können wir auch lernen. Wir, vor allem jetzt heutzutage in der Zeit der Gemeinde, wir sind als Gott in die Gemeinschaft gestellt. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer hingestellt, sondern Gott hat uns ganz bewusst Menschen in den Weg gestellt, mit denen wir zusammen kämpfen dürfen. Und die Anforderung gilt da ganz besonders um uns, dass wir vor allem unsere Gebetsanliegen miteinander teilen, dass wir füreinander beten, segnend beten, dass wir aber genauso auch andere in unser Gebetsleben mit einbeziehen, dass wir anderen Menschen unsere Anliegen weitergeben, die uns nahestehen und sie darum bitten, kannst du bitte für mich beten, ich brauche Gebet, ich kann nicht alleine. Ich erlebe da oft so eine falsche Demut, die sagt, die anderen haben doch schon genug mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, ich will sie doch nicht noch jetzt noch mit meinen Problemen belästigen. Oder mein Anliegen ist viel zu klein, um es irgendwie jemandem weiterzusagen. Aber das stimmt nicht. Gott hat dich in die Gemeinde gestellt, Gott hat dich in die Gemeinschaft gestellt, damit wir füreinander und miteinander beten. Nutzt die Gelegenheit davon. Nutzt die Gelegenheit von Gebetskreisen, von Hauskreisen, von Gebetsstunden. Gemeinsames Gebet ist wichtig und wir brauchen gemeinsames Gebet. Gehen wir weiter. Die Zuversicht in Not. Ich lese ab Vers 6. Jubeln wollen wir über deine Rettung, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören, durch die Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen unseres Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Herr, hilf! Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Eigentlich waren wir bisher mitten im Gebet und ganz plötzlich wechselt die Stimmung komplett. Dabei hat sich die Situation eigentlich nicht geändert. In Vers 10 sehen wir eine Art Stoßpsalm und es zeigt Stoßgebet und es zeigt uns, dass sich die Situation eigentlich noch nicht geändert hat. Wie kommt also der Psalmist oder der Beter dazu, mitten im Gebet plötzlich die Stimmung komplett zu wechseln? Ich denke, jeder von euch hat es schon mal erlebt. Also ich habe es persönlich mehrmals erlebt. Wir beten für Dinge, unter denen wir leiden. Ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich habe Nöte und ich komme damit zu Gott. Und während ich dafür bete, merke ich, wie sich die Situation nicht ändert, aber trotzdem, wie Gott mir eine tiefe Ruhe schenkt. Obwohl sich die Situation nicht ändert, kann Gott in der Situation Dankbarkeit schenken, kann Gott Freude schenken. Und ich denke, genau das erleben wir hier auch in diesem Psalm. Die Situation hat sich nicht geändert, aber was sich ändert, ist die Blickrichtung. Der Blick weg von der Situation, der Blick hin zu Gott. Gott rettet und hilft. Ich lese nochmal Vers 6. Jubeln wollen wir über deine Rettung. Im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch die Heilstaten seiner Rechten. Das Volk jubelt, es ruft laut aus und es stellt sich ganz klar und deutlich zu Gott. Es hisst quasi die Fahne. Und das tun sie wohlgemerkt vor dem Sieg, bevor sie das Ergebnis kennen. Es gibt ja Menschen, zu denen gehöre ich auch manchmal, denen fällt es schwer, sich auf eine Seite zu stellen. Erst einmal abwarten, mal schauen, wie es sich entwickelt. So quasi die Schweiz in Person. Aber wenn das Ergebnis erstmal steht, sind es manchmal genau diese Menschen, die am lautesten rufen: Ich hab's doch gewusst. Ich hab's euch immer schon gesagt. Das Volk und David, sie machen hier genau das Gegenteil. Sie stellen sich zu Gott ganz laut, so dass es jeder mitbekommt, ohne dass sie eigentlich wissen, ob sie siegen oder verlieren werden. Und die Frage ist, ja, warum? Das lesen wir hier, weil Gott der ist, der hilft, weil Gott der ist, der rettet, weil Gott der ist, der helfen kann und weil Gott der ist, der retten kann. Der nächste Vers, finde ich, bringt das noch deutlicher zum Ausdruck. Vers 8. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen unseres Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen. Wir aber stehen und bleiben aufrecht. Warum ist sich David und das Volk so siegessicher? Weil sie den Unterschied erkannt haben. Der Unterschied zwischen ihnen und ihren Feinden ist nicht, dass sie mehr Kampfkraft haben, mehr Rosse und Wagen. Das war damals die Kampfkraft. Der eigene Sieg ist nicht abhängig von meiner Muskelkraft. Der Sieg ist nicht abhängig oder nicht nur abhängig davon, wie technologisch gut ausgestattet meine Armee ist. Es gibt sehr viel mehr Einflüsse und sehr viel mehr Faktoren, die über einen Sieg oder eine Niederlage entscheiden. Und das weiß der Psalmist, das weiß David. Gott ist der Einzige, der alle Einflüsse in der Hand hat. Nicht nur das, was ich haben kann, sondern er hat alle Einflüsse in der Hand. Da können wir schon an das Volk Israel denken, wie sie aus Ägypten ausziehen. Das Volk Israel hatte damals kein Heer. Und trotzdem haben sie gewonnen gegen das Heer der Ägypter, die Streitwagen, die Pferde hatten, aber die Umstände waren so, dass die Ägypter mit ihren Wegen und mit ihren Reitern nicht vorwärts gekommen sind. Wir vertrauen nicht auf Reiter, wir vertrauen nicht auf unsere Kampfkraft, sondern wir vertrauen auf unseren Gott. Das hört sich nachvollziehbar an, aber ich frage mich in dieser Situation, ist das nicht ein bisschen zu romantisch, zu realitätsfremd? Kann ich genau diese Aussage immer noch ganz laut sagen, wenn ich jetzt im Bild von damals als kleiner Fußsoldat stehe und es prescht mir ein Heer an Wagen und Rössen entgegen? Gott zeigt trotzdem ganz klar, worauf wir unser Vertrauen setzen sollen. Was sagt Gott dazu? Zum Beispiel lesen wir in Jesaja 31, Vers 1. Wehe denen, die nach Ägypten ziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Gott warnt davor. Nicht, dass wir uns generell Sicherheiten aneignen, sondern er warnt davor, dass wir uns so viele Sicherheiten oder so sehr auf unsere Sicherheiten vertrauen, dass wir dabei vergessen, wenn es darauf ankommt, uns an Gott zu wenden. Dass wir vergessen, dass er eigentlich der ist, der alles in der Hand hat. Versuchen wir mal, das auf uns zu übertragen. Das Beispiel Versicherungen zum Beispiel. Wir haben jetzt auch die Flutkatastrophe verfolgt und sehr mit den Menschen dort mitgelitten. Die Frage ist, was war meine erste Reaktion auf die Flutkatastrophe? War meine erste Reaktion, dass ich sofort meinen Versicherungsvertreter angerufen habe und nochmal alle Versicherungen abgeklärt habe und nochmal aufgestockt habe, damit ich auch gegen alles versichert bin? Oder war meine erste Situation, dass ich erstmal erkannt habe, ich kann mir Sicherheiten anschaffen, wie ich will. Ich kann mir ein super schönes und großes Haus bauen. Ich kann am nächsten Tag aufwachen und alles ist weg. Oder wie ist es mit anderen Sicherheiten? Die Sicherheit zum Beispiel, dass man auf Praktiken, auf Medikamente, auf Ernährung schwört und damit sicher ist, dass man damit seine Gesundheit erhalten wird bis 120 Jahre. Ich möchte eigentlich die Sicherheit nicht gegen das Vertrauen ausspielen. Beides, denke ich, hat seinen Sinn. Aber die Frage, die Gott uns hier stellt und die wir uns persönlich stellen müssen, ist, worauf vertraue ich mehr? Zum Beispiel können wir uns auch fragen, bin ich dazu fähig, wenn Gott es mir wirklich deutlich sagt, hey, ich möchte, dass du diese Sicherheit aufgibst. Zum Beispiel, ich möchte, dass du dein Angespartes, das du eigentlich extra dir gesammelt hast für deinen Hauskredit, ich möchte, dass du das der und der Person gibst. Die braucht es jetzt sehr viel wichtiger. Bist du dazu jetzt fähig? Bin ich dazu jetzt bereit? Vertraue auf Gott. Wir lesen in Psalm 147, Vers 10, Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Gott gefällt nicht, dass wir vertrauen auf unsere eigene Stärke oder auf unsere eigene Sicherheit, sondern Gott gefällt es. Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Wir dürfen zuversichtlich sein und zuversichtlich beten, auch in Zeiten der Bedrängnis. Nicht, weil wir so sicher sind, nicht, weil wir uns vertrauen dürfen auf alles, was wir haben und können, sondern weil wir wissen, was Gott hat und kann. Setze dein Vertrauen, setze deine Zuversicht auf Gott. Das wünsche ich dir persönlich. Vers 10. Herr, hilf. Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Der letzte Vers hat für mich so ein bisschen etwas wie ein Stoßgebet, bevor es losgeht. Gerade haben wir noch Gott geehrt, gerade hatten wir noch den Blick auf ihn, aber jetzt, quasi kurz bevor es losgeht, kann man nicht mehr viel beten, sondern es reicht eigentlich nur noch für ein Herr, hilf. Über den zweiten Satz bin ich persönlich sehr gestolpert. Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Ich dachte eigentlich bisher, dass wir zu Gott gebetet haben. Ich möchte ja eigentlich mein Gebet an Gott richten, nicht an den König. Wie kann ich das verstehen? Und hier merken wir, dass einige Ausleger ans Schwitzen kommen. Manche versuchen es so zu erklären, dass der König damals ein Mittler war. Ganz wichtige Anliegen wurden erstmal zum König gebracht mit der Bitte, dass er für das Volk betet, weil man davon ausging, das Gebet vom König wird ja natürlich sehr viel mehr Gewicht haben als mein eigenes. Andere Übersetzungen übersetzen den Text anders. Das Ausrufezeichen wird verschoben. Dann lesen wir, Herr, hilf dem König und erhöre uns am Tage unseres Rufens. Aber die meisten Übersetzungen übersetzen nicht so. Und ich hatte den Eindruck, eigentlich steht es schon genauso, wie wir es hier lesen. Herr, hilf, der König, erhöre uns am Tag unseres Rufens. Wie können wir das also verstehen? Die neue Genfer Übersetzung geht hier einen oder deutet uns einen Lösungsweg an. Und zwar übersetzt sie: Er, der höchste König, er wird uns erhören noch an dem Tag, an dem wir zu ihm rufen. Das gibt uns einen Hinweis dafür, dass es hier nicht nur um David gehen kann, sondern dass es nochmal eine tiefe Ebene zu verstehen ist, dieser Psalm. Es geht nicht nur um David, den Gesalbten, sondern es geht um den wahren Gesalbten. Es geht um Jesus, den Messias, Jesus, den Höchsten, den wahren König. Und ich merke erst, wenn ich den Text auf ihn auslege oder mich nochmal frage, was es bedeutet, wenn ich hier Jesus einsetze anstatt David, dann merke ich, dass einige Aussagen eigentlich erst wirklich Sinn machen. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Vers 2. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Jesus war der, der in wahrer Bedrängnis war. Denn in seinem Leben, in seinen Bedrängnissen, in seinen Nöten ging es nicht um sein Leben. Es ging auch nicht nur um das Leben von seinem Volk, sondern bei ihm ging es um das Schicksal der ganzen Menschheit. Und vor allem zwei Ereignisse passen sehr gut zu diesem Gebet, nämlich seine Versuchung in der Wüste und sein Gebetskampf im Garten Gethsemane. In beiden Situationen wurde das Gebet erhört. Er bekam Hilfe vom Höchsten aus dem Heiligtum, denn an beiden Situationen kamen Engel, um ihm zu dienen. Vers 4. Er gedenke aller deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an. Jedes Opfer, das wir bringen können, ist fehlerhaft, auch wenn wir uns so viel Mühe geben. Jesu Opfer, Jesu Leben, Jesu sinnloses Leben und der Tod von Jesus, sein Opfer am Kreuz, das ist das Opfer, das wirklich die wahre Sühnung bringt. Das Sühnung bringt nicht für ihn, sondern für uns, für die ganze Menschheit. Vers 5. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Bei keinem Menschen können wir dieses Gebet zu 100% beten. Auch wenn wir es gerne anderen Menschen wünschen, auch David gewünscht hätten, auch bei ihm wäre es schön gewesen, wenn nicht alle seine Pläne erfüllt worden wären. Nur bei Jesus können wir dieses Gebet zu 100% beten. Wobei ja auch selbst Jesus sagt, ich tue nicht das, was ich tue in dem Johannesevangelium, sondern das, was ich rede, das, was ich tue, das tue ich, weil der Vater es möchte. Vers 6 bis 9. Jubeln wollen wir über deine Rettung, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören, durch die Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Namen unseres Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. In jeder schweren Situation, vor der wir Menschen stehen, bleibt eine gewisse Unsicherheit. Wir wissen nie, werden wir siegen oder werden wir verlieren. Gott gibt uns diese Zusage eigentlich nicht. Das Einzige, wo wir absolut sicher sein können, egal wie unsere Umstände sind, ist, dass ein Sieg sicher ist. Und das ist der von Jesus am Kreuz. Jesus hat gesiegt. Er hat ein vollkommen sündloses Leben gelebt. Er ist als vollkommenes Opfer für die Sünde der ganzen Menschheit, für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Er ist auferstanden und hat den Tod, die Sünde und den Satan besiegt. Durch ihn ist der Weg frei für uns zu Gott. Durch ihn können wir Vergebung empfangen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten. Durch ihn haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben mit ihm. Es gibt nichts anderes, das uns diese Rettung ersetzt. Keine Sicherheit, keine Kampfkraft, keine eigene Leistung. Der einzige Unterschied ist der, dass der Unterschied, den wir machen, ist, dass wir auf Gott vertrauen. Dass wir glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass er uns erretten kann, dass er unsere Sünden vergeben kann. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, ja, ist ja schön und gut, dass wir hier diesen Psalm auch auf Jesus anwenden können. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet das, dass wir unabhängig von der Situation, in der wir stehen, dass wir unabhängig von der Not, unabhängig von der Bedrängnis, in der wir stehen, haben wir trotzdem Hoffnung. Können wir genau den Psalm so beten, wie er hier gebetet wird? Und zwar, wir können jubeln, obwohl wir in einer Zeit der Bedrängnis sind. Und es geht sogar noch weiter, auch wenn wir sogar wissen, dass ein Verlust unausweglich ist. Selbst wenn wir eigentlich zu ganz, ganz großer Sicherheit damit rechnen können, dass wir es nicht schaffen, dass wir versagen, dass wir fallen, dass wir vielleicht sogar sterben oder dass wir einen Menschen verlieren, den wir lieben. Selbst in dieser Situation gibt es immer noch Hoffnung für uns. Selbst in dieser Situation gibt es immer noch einen Kampf, der siegvoll war, der uns Rettung bringt. Und das gibt uns Hoffnung in der Situation. Ich weiß, es fällt zum Beispiel als Student, wenn man eine Prüfung vergeigt hat, weil man zu wenig gelernt hat, fällt es einem natürlich schwer, dann zu sagen, ja, es gibt Wichtigeres als das. Meine Rettung in Gott ist wichtiger als diese Prüfung, die ich jetzt vergeigt habe. Das fällt natürlich vielleicht noch ein bisschen leicht. Aber ich glaube, diese Aussage zu sagen in einem schweren Leid ist etwas ganz anderes. Und ja, es mindert das Leid nicht. Das Leid wird dadurch nicht kleiner. Die Situation ist immer noch schwer und sie wird auch gar nicht runtergespielt. Aber trotzdem ist das die Hoffnung, trotzdem ist das die Sicherheit, die wir als Christen haben, wenn wir an Gott glauben. Und zwar die, dass egal wie meine Situation jetzt ist, egal wie meine Situation jetzt ausgeht, ich kann immer noch vertrauen auf Gott. Ich habe immer noch meinen Gott, der gesiegt hat über den Tod. Ich weiß, selbst wenn ich verlieren sollte, hier in diesem Leben, mit ihm habe ich trotzdem gesiegt. Was heißt das für mich praktisch? Und ich möchte euch ermutigen, den Vers 6 für euch in Anspruch zu nehmen. Und zwar, dort, wo wir stehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, dort dürfen wir, egal wie unsere Situation gerade ist, sagen, ich will jubeln über deine Rettung. Im Namen meines Gottes, Jesus Christus, will ich das Banner erheben. Ich will mich zu ihm stellen, dort, wo ich stehe. Nicht, weil es mir gut geht, nicht, weil ich immer siege, sondern weil ich weiß, Gott hat gesiegt. Und Gott macht den Unterschied in meinem Leben. Das wünsche ich jedem von euch, dass ihr das in eurem Alltag sagen könnt. Ich schließe mit dem Vers nochmal. Jubeln will ich über deine Rettung. Im Namen meines Gottes, Jesus Christus, das Banner erheben. Amen. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Ich lade jeden herzlich dazu ein, dazu aufzustehen. Herr, es ist ein riesiges Privileg, dass wir zu dir kommen dürfen in Zeiten, in denen es uns schwerfällt. In Zeiten, wo wir Kämpfe erleben, in Zeiten, wo ja, uns Bedrängnisse begegnen. Danke für die Hoffnung, die du uns schenkst in diesem Psalm. Danke, dass du der bist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass wir vertrauen dürfen, du hast auch uns in deiner Hand. Danke, dass du gesiegt hast am Kreuz. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass wir mit Hoffnung leben dürfen, egal wie es uns geht. Vielen Dank für die Zuversicht. Und ich bitte dich vor allem um die Menschen, die aktuell durch Leid gehen, die durch schwere Situationen gerade gehen. Herr, dass du genau ihnen diesen Trost schenkst. Danke dafür. Amen.